dass eben in diesen linken, selbstverwalteten Zusammenhängen, Kollektiven, Bars, Clubs, Radios auch, zumindest die Gefahr liegt, dass all das, was ich als postfordistischen Kapitalismus bezeichnen würde, all die neuen Anforderungen an die Persönlichkeit, an das eigene Einbringen in die Arbeit, eigentlich genau in diesen linken Zusammenhängen, die oftmals ja entstehen, um dem Kapitalismus ein Schnippchen schlagen zu können oder vielleicht die Illusion aufrechterhalten, dass man halt zusammen an einer Sache arbeitet, die außerhalb dieses kapitalistischen Rahmens und der kapitalistischen Vermittlung funktioniert, dass man eigentlich genau diese Ressourcen oder wie es so schön heißt Soft Skills eigentlich genau in dieser Zusammenarbeit, in dieser Selbstzurichtung oder auch genau erlernt, um eigentlich heutzutage auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitskraft wunderbar verwertbar zu werden. Das ist so ein bisschen meine These.
Aus meiner Erfahrung ist es eben genau so eine Art von Flexibilität, die ja vor allen Dingen für Menschen, die in irgendwie freischaffenden Verhältnissen arbeiten, kennzeichnet ist. Aber was ist es noch?
Ja, da würde ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil man dafür, glaube ich, erklären muss, was ich so mit Postfordismus meine oder mit diesen neuen Anforderungen, diesen neuen Soft Skills. Wenn man so den Fordismus oder die Zeit des Fordismus im Nachkriegsdeutschland so als, nicht als Kontrast, aber als Interpretationsfolie nimmt und sich anschaut, wie wurden eigentlich, was für Anforderungen gab es eigentlich damals an den Verkauf von Arbeitskraft, zeigt sich eben, dass seit den 70er Jahren der Kapitalismus stark reagiert, sowohl auf ökonomische Krisen als aber eben auch in die Arbeitsorganisation, in die Organisation des Arbeitsprozesses. Und wenn man für den Fordismus sagen kann, dass menschliche Eigenschaften, die Persönlichkeit oder auch was Marx vielleicht mit lebendiger Arbeit meint, versucht wurde eben aus dem Betrieb, aus dem Arbeitsprozess herauszuhalten, zeigt sich eben für den Fordismus, der, ja, ich würde sagen, Mitte der 70er Jahre auch so verstärkt eben in neuen Produktionssystemen oder Managementsystemen aufkommt, dass die Persönlichkeit, die vorher versucht wurde, da entscheidend rauszuhalten, zu einer entscheidenden Produktivkraft wird. Und dass aus einer Anforderung und auch vielleicht aus einer Kritik an kapitalistischer Zurichtung, am Fließband, an der Entfremdung, an der Entzauberung, der Kapitalismus in der Lage war, eine neue Ressource zu schaffen und eben auch Anforderungen zu schaffen. Und das zeigt sich vor allen Dingen darin, dass eben auf einmal alles Persönliche total willkommen ist. Und dass man halt, was halt vielleicht im Fordismus relativ schwer vorstellbar war, auf einmal auch gefordert wird, eben seine Ansprüche ans Arbeitsumfeld zu formulieren, dass man seine Lieblingsmusik mitbringt. Das ist dieses ganze Aufkommen von Teambuilding-Maßnahmen. Es gibt auf einmal Emo-Runden, es gibt Firmenhymnen. Die Architektur der Büros verändert sich, es gibt mehr Räume, um zusammenzuarbeiten, weil eben diese Persönlichkeit im Austausch, die sozialen Beziehungen eine viel stärkere Rolle spielen. Das äußert sich aber auch in so Managementsystemen wie flachen Hierarchien. Man geht nach der Arbeit noch irgendwie mit dem Chef kickern oder so. Und das Interessante ist, dass sich halt dadurch auch diese Kontrollformen ändern und was man eben auch mitmachen muss bei diesen ganzen Teambuilding-Maßnahmen, an diesem Erlernen von Soft Skills, an persönlichen Kompetenzen, die man auf einmal in die Arbeit reintragen muss. Also ich würde das vielleicht als so eine Art erzwungene Zwanglosigkeit bezeichnen. Das zeigt sich eben, wie du eben auch schon meintest, vor allen Dingen auch in sowas wie in so Kreativwirtschaft. Das zeigt sich aber auch in so neuen Start-ups, all das, was man so Social Entrepreneurship vielleicht nennen kann, in neuen Dienstleistungsökonomien, dass eben diese Persönlichkeit eine viel, viel stärkere Rolle spielt. Und das hat natürlich aber eben auch eine Kehrseite. Es gibt diese Kontrollsysteme, sind eben nicht mehr direkt. Es gibt nicht mehr einen Aufpasser, Aufpasserin, die am Fließband steht oder das Fließband selbst übt diese Kontrolle aus, sondern die Kontrolle löst sich nicht auf, aber ändert ihre Vermittlungsform. Und das zeigt sich vor allen Dingen ganz stark in so einem Zwang zum Selbstmanagement, in einem Zwang zur Selbstrationalisierung. Die Verantwortung wird auf die Individuen, aber eben auch auf Kollektive übertragen, dass man das selbst regeln muss, wie dieser Arbeitsprozess gestaltet wird. Und was sich da eben zeigt oder was ich da versuche stark zu machen, ist eben, dass hier auch so eine ganz starke Form von Entgrenzung von Arbeit und Leben stattfindet und dass Arbeit zu so einer Form von einer Lebensweise wird. Ja, man kritisiert nicht mehr die Lohnarbeit an sich oder kapitalistische Vergesellschaftung, sondern man kritisiert eigentlich, dass die sogenannte Work-Life-Balance vielleicht irgendwie nicht mehr ausgeglichen ist. Und das zeigt sich eben aber auch, und das lässt sich vielleicht auch übertragen, auch auf linke Zusammenhänge in einer bestimmten ideologischen oder diskursiven Vermittlung. Also wenn man sich anschaut, wie so Unternehmertum angepriesen wird, wie eine Eigeninitiative angepriesen wird, auch in Unternehmen heißt es mittlerweile, sei du selbst. Es gibt so Magazine wie Business Punk. Und all das muss auf einmal freiwillig geleistet werden, um eben mitzuspielen. Und ich glaube, genau diese Soft Skills, die auf einmal auf Unternehmensebene oder auch an den Rändern der Arbeitsgesellschaft immer stärker gefordert werden, die erlernt man genau eben in diesem Eigeninitiativen Räumen, wo man eigentlich genau dem Kapitalismus eben da das Schnippchen schlagen will. Und die Gefahr liegt vielleicht darin, dass man so einer Illusion irgendwie auf den Leim geht, dass der Kapitalismus das nicht selbst schon eigentlich perfekt aushandeln kann und vermitteln kann. Und ich glaube, da liegt auch, glaube ich, dieser Schnittpunkt zwischen so kapitalistischer, postfordistischer Herangehensweise an die Arbeitssubjekte und wie in linken Zusammenhängen eigentlich genau das erlernt wird, was der Kapitalismus heutzutage braucht, um mehr schlecht als recht überleben zu können.
Vielleicht auch in linken Zusammenhängen, in jedem Fall, aber in allen Zusammenhängen, in denen sich die Einzelne für was engagiert, was ihm am Herzen liegt, ja, und was für notwendig gehalten wird. Und das finde ich interessant, es geht um die gemeinsame Sache, das ist ja ganz klar, dass man sich sozusagen im Kollektiv vereinigt, um gegen irgendetwas vorzugehen, etwas herzustellen, was man sich selbst wünscht. Und das kann ja nur auch verknüpft sein mit ganz persönlichen, man kann jetzt sagen, vielleicht Begehren. Es ist aber in vielen Räumen ja auch so, dass da sozusagen, das sind nicht Räume, in denen der Freiwillige ein- und ausgehen, sondern es gibt ja auch linke Arbeitsräume, die bleiben Arbeitsräume, das heißt auch Lohnarbeitsräume.
Genau.
Was hat das denn für Konsequenzen dann für die Sache?
Da zeigt sich auch, dass sich hier auf den ersten Blick vielleicht gar keine so großen Unterschiede aufmachen lassen zwischen einer Unternehmensorganisation oder wie die Arbeit strukturiert wird in einem linken Zusammenhang oder in einem linken Club und, sag ich mal, ganz normalen, in Anführungszeichen, Unternehmen. Es zeigt sich halt, dass eben genau diese Unternehmensstrategien, was man vielleicht so als so interne Flexibilisierung oder so bezeichnen kann, natürlich auch Einzug halten, gerade wenn auch linke Zusammenhänge von einer Marktlage abhängig sind und auch dementsprechend sozusagen mit dieser Marktlage atmen müssen. Und da zeigen sich natürlich also ähnliche Verfahrensweisen und Strukturen, die man eigentlich aus Unternehmen kennt, die immer vermehrt auf so eine strategische Nutzung von Werkverträgen zurückgreifen, die versuchen, möglichst viele Kosten einzusparen, sozialplanerische Gesetzmäßigkeiten bzw. Gesetze zu umgehen, indem man die Leute nur noch auf Gewerbe anstellt oder nur auf Kleinunternehmensebene, dass man eben auch in einem linken Club oder in einem linken Zusammenhang eben in der Lage ist, Geld zu sparen, dadurch, dass man die Leute auch genauso wieder kündigen kann, wenn sie gerade nicht gebraucht werden, was natürlich Konsequenzen hat, was die Gefahr läuft eben auch hinter Standards der kapitalistischen Gesellschaft, wenn es um sowas wie Arbeitsrecht, wenn es um sowas wie Arbeitsschutz geht oder so, auch zurückzufallen. Wenn man sich anschaut, wie eigentlich versucht wird, über Arbeit, über eine Arbeitszeitintensivierung, über Löhne, die zum Teil unterhalb des Mindestlohnes stattfinden, versucht wird, genau diese Kosten einzusparen, da stelle ich mir genau die Frage, wo ist da der Unterschied zu einem kapitalistischen Unternehmen? Nimmt man da nicht selbst als jemand, der eben vom Markt abhängig ist und auch jemand, der das als Lohnarbeit einfach durchziehen muss, nimmt man da nicht selbst so eine Unternehmerlogik eigentlich schon ein, indem man sagt, ja, wo kann ich hier sparen? Wenn ich jetzt für wenig Geld arbeite, wird das ja in der Zukunft Früchte tragen, also auch so eine kapitalistische Wachstumslogik, die da eine Rolle spielt. Und ich glaube, das sind genau die Gefahren, wie auch in so linken Räumen, eigentlich so diese neuen Unternehmensstrategien, die eigentlich auch alte sind, wenn man sich das mit Marx anschaut, genauso versucht würden heranzugehen, weil halt eben Arbeit eigentlich immer der Konnex ist, wo es am einfachsten fällt, das zu machen. Und dann stellt sich natürlich genau die Frage, woher kommt diese Bereitschaft, unter Mindestlohn zum Beispiel in einem Zusammenhalt oder in einem Kollektiv zu arbeiten?
Ich habe dazu oft auch noch den Gedanken gehabt, dass man sich eigentlich irgendwie so von selbst so ein Nischendasein zuweist, oft wenn es darum geht, dass man jetzt als linkes Projekt natürlich ganz oft von Geldern lebt, die vom Land oder vom Bund zur Verfügung oder von Stiftungen zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere, wenn es um Honorare geht, ist natürlich klar, dass der Kampf schwer ist, aber der wird auch immer schwer bleiben, weil wir uns alle regelmäßig ganz wenig Honorar zahlen und es damit auch einfach die Stimme immer klein bleibt, habe ich das Gefühl. Man sich selber so ein Nischendasein.
Und dafür muss man ja nicht mal unbedingt direkt wie zum Beispiel ein Club oder ein Kneipenkollektiv mit dieser Marktlage irgendwie arbeiten müssen. Da geht es ja auch wirklich darum, auch auf eine andere Form von finanzieller Abhängigkeit, in die man sich natürlich freiwillig begibt, weil das auf den ersten Blick die einzige Möglichkeit ist, um sich überhaupt Honorare auszahlen zu können. Sie selbst oder auch Personen, die man einlädt auf Politveranstaltungen oder auf Konzerten und so weiter. Man kommt aus diesem Nischendasein eben dadurch nicht raus, weil man sich halt schwerlich unabhängig machen kann von diesen Finanzierungsmöglichkeiten.
Du hast aber gerade noch gesagt, also warum machen wir das überhaupt und klagst auch sozusagen in diesem kurzen Abriss, der da von deinem Vortrag gegeben wird, auf der Kantine Marx Seite eine Kompromissbereitschaft an, die es immer wieder zu geben scheint. Und ich habe mich gefragt, inwieweit hängt die denn damit zusammen, dass eben die Personen, die in diesen Räumen arbeiten, für die die Arbeit auch irgendwie existenziell ist, auch außerhalb eines finanziellen Sinnes, sondern auch einfach ideologisch existenziell, falls man das so beschreiben kann. Ist das was, womit du übereingehen würdest, dass diese Kompromissbereitschaft, dieses ich arbeite hier für wenig Geld, aber ich mache dafür eben auch was, wofür ich stehe oder so. Und damit ist es schon in Ordnung und man begibt sich in so eine bequeme Haltung.
Ich will auf jeden Fall d'accord mitgehen, dass das eben auch so eine Form von Befriedung sein kann, dass man eben das Gefühl hat, naja, aber ich mach's ja für die gute Sache oder ich habe bestimmte politische Hintergründe, die mir wichtig sind. Im besten Falle ist dieses Arbeiten in linken Zusammenhängen zumindest die Bedingung der Möglichkeit, um auch sowas erlernen zu können. Ich glaube, die Illusion besteht, oder diese Illusion auch dieser Kompromissbereitschaft besteht darin, dass man, sobald man in linken Zusammenhängen arbeitet, denkt, das schon erreicht zu haben. Ne? Und da würde ich halt sagen, da ist eine weniger stark ausgebildete Kompromissbereitschaft, lässt zumindest auch so Raum offen, darüber nachzudenken, was man eben überhaupt tut und auch so eine Distanz zu sich und dem Arbeiten im Kollektiv und auch zu den anderen Personen, die dort arbeiten, einnehmen zu können. Und ich glaube, durch diese erhöhte Kompromissbereitschaft für die Sache wird das oft einfach zumindest in den Hintergrund gedrängt, vielleicht sogar auch verdrängt. Ich würde vielleicht auch sagen, dass diese Kompromissbereitschaft auch Teil so eines Verdrängungsprozesses ist, um sich damit eben nicht auseinandersetzen zu müssen, was man dort eigentlich tut und was man, auch ob man es will oder nicht, auf eine Art und Weise reproduziert. Das wäre wiederum aber auch, um das jetzt nicht so negativ dastehen zu lassen, und ich mache das ja auch selbst, also ich bin ja jetzt auch nicht außen vor und möchte ja auch natürlich jetzt auch nicht so Do-it-yourself-Strukturen oder linke Zusammenhänge damit irgendwie so abwatschen oder so. Aber ich glaube, hier wäre auch die Möglichkeit, genau in dieser Kompromissbereitschaft anzusetzen und zu sagen, so, ja, was ist das denn genau? Also wie lässt sich das mit Inhalt füllen? Oder wenn wir jetzt die Vorstellung haben, ja, wir sind hier ein wie auch immer geartetes Kollektiv, was heißt das denn? Also was macht denn dieses Kollektiv aus? Und was wollen wir? Ja, und wie weit sind wir bereit, Kompromisse einzugehen? Und wo ist aber auch eine Grenze der Kompromissbereitschaft? Und ich glaube, genau das ist halt oftmals schwer ausgelotet oder noch nicht wirklich ausgehandelt in Projekten. Also kommt es mir zumindest vor.
Du arbeitest gerade als an der TU Chemnitz im Bereich Arbeitssoziologie, hast, wie du gerade eben gesagt bist, bist selber beteiligt an, arbeitest in linken Räumen im Kreff in Leipzig. Gibt es irgendwie positive Erfahrungen, die du aus Räumen in Berlin, in Leipzig, in Chemnitz, sonst wo in deiner eigenen Arbeit oder auch durch Response von anderen nennen kannst, dass es Kulturbetriebe gibt, die mit dem einen oder anderen irgendwie eine Strategie entwickelt haben, damit umzugehen, eben gerade mit vielleicht Prekarisierung oder auch mit dem Problem Flexibilität oder Arbeitsmoral zum Beispiel.
Die Sache mit der Arbeitsmoral und also einem bestimmten Arbeitsethos vielleicht ist in Diskussionen natürlich manchmal schwierig, weil man da ja auch irgendwie sich eingestehen muss, dass man vielleicht was verdrängt oder dass man halt in was besonders viel Energie reinsteckt, ohne so viel davon zurückzubekommen oder ohne da jetzt nicht so eine wie auch immer geartete Burnout-Gefahr sich auszuliefern, in dem, was man eigentlich gerne macht. Was ich aber gemerkt habe, seit ich diesen Vortrag im IFZ, das war so im Herbst 2014, zum ersten Mal gehalten habe. Und auch in vor allen Dingen in Nürnberg und in Berlin, da waren auch aus verschiedensten Zusammenhängen wirklich viele Leute. Und ich habe gemerkt, es gibt dieses Interesse an dieser Diskussion und es gibt auch dieses Interesse, da gemeinsam dran arbeiten zu können. Und das zeigt sich halt, glaube ich, schon auch in dieser Response, dass es auch immer mehr so Aushandlungsprozesse innerhalb dieser Kollektive gibt, die so langsam nach außen dringen durch die Veranstaltungen. Es gibt so kleine Zeitungen, die sich damit auseinandersetzen. Da wäre zum Beispiel diese Zeitung, die kam so im Februar 2018 raus, die nennt sich Hungerspiele, von einem Projekt aus Mülheim an der Ruhr, die sich zum Beispiel genau mit diesem Thema, warum machen wir das, wo sind unsere Grenzen, wo machen wir uns das vor, genauer auseinandersetzen. Oder es zeigt sich zum Beispiel auch jetzt in Leipzig, im IFZ, im Institut für Zukunft, dass genau diese Prozesse angestoßen werden von Einzelpersonen, aber auch von kleinen Gruppen innerhalb des Kollektives, die diese Fragen stellen. Ja, was heißt denn Kollektivität? Wie kann denn hier Mitbestimmung in Anführungszeichen besser funktionieren? Wie lässt sich da eine erhöhte Transparenz herstellen? Wo ist unsere Kompromissbereitschaft auch zu Ende? Was lassen wir mit uns machen? Und was lassen wir auch nicht mit uns machen? Also da entwickeln sich, glaube ich, langsam so aus dieser Erfahrung des Arbeitens und des Zusammenwirkens in diesen Strukturen nach und nach zumindest erstmal diese Fragen. Und das ist auch mein Anspruch. Also ich kann da ja auch eben keine Antworten drauf geben, aber ich glaube, es macht nach wie vor Sinn, in verschiedenen Städten und auch eben in verschiedenen Zusammenhängen genau darüber zu diskutieren, was ist denn der Inhalt von dem, was wir hier tun und wo wollen wir damit hin? Das ist ja auch nochmal die Frage, sehe ich mich selbst als Teil eines Projekts eben für was Größeres oder ist das nicht vielleicht auch einfach nur, was ja vielleicht auch voll okay ist, einfach eine angenehmere Form der Lohnarbeit mit Freunden und Freundinnen in einem Umfeld. Ja, und da würde ich sagen, ja klar ist das ein angenehmeres Ding oder eine angenehmere Situation. Die löst das Problem aber nicht auf. Und die löst auch nicht auf, dass auch in diesen linken Zusammenhängen bestimmte Formen von kapitalistischer Arbeitsorganisation aus der Unternehmenslogik heraus des linken Zusammenhangs natürlich genauso auch dort durchgesetzt werden. Also ich habe jetzt noch nicht rausgefunden in diesen Diskussionen, dass es halt wirklich schon Lösungen gibt oder ich kenne jetzt nicht Kollektivbetriebe in diesen Bereichen, in denen ich jetzt auch irgendwie mehr mich mit beschäftigt habe, wo jetzt wirklich so versucht wurde, eine komplett neue Arbeitsstruktur auszuprobieren oder durchzusetzen. Aber ich glaube, dieser soziale Prozess, dass man sich auch darüber austauscht und eben diese Grenzen auch klar versucht zu formulieren, nach außen und nach innen, der ist auf jeden Fall angestoßen worden, seit ich damit mich beschäftigt habe.
Was wäre dein Ideal? Gibt es sowas wie ein ideales Zusammenarbeiten? Wenn wir jetzt über eine Utopie reden könnten oder können wir auch. Du hattest einmal gesagt, das war auch ein Marx-Zitat, wo es darum ging, um so geteilte Kompetenz oder so, also dass jeder auch kritisieren kann und fischen kann, ohne Kritiker und Fischer sein zu müssen. Genau. Ist das ein Ideal?
Die Frage ist, wie das halt umsetzbar ist. Da würde ich jetzt fragen, gibt es sowas wie eine Utopie von Zusammenarbeiten oder von miteinander Projekte machen innerhalb dieses kapitalistischen Rahmens? Und solange das jetzt gerade ja leider nicht so aussieht, als wäre der Kapitalismus morgen vorbei, müsste man sich, glaube ich, wirklich genau diese Frage stellen, die du jetzt eben auch angesprochen hast, so in Austausch treten über die eigenen kleinen Blasen und Sümpfe hinaus, um zu schauen, wo können wir hier ansetzen. Meine Utopie an so Arbeiten innerhalb dieses Rahmens, die ist jetzt, glaube ich, da sind jetzt die Ansprüche gar nicht mal so hoch gesteckt. Da würde ich sagen, da wäre es schon mal was heutzutage, wenn sich Kollektive genau diese Frage stellen, die ich auch versuche anzuregen durch diese Beschäftigung. Also was könnte hier innerhalb dieses Rahmens überhaupt verbessert werden oder was ist überhaupt dieser Rahmen? Das meinte ich auch mit dieser Bedingung der Möglichkeit, sowas halt auszuprobieren. Also wenn wir eine Utopie sprechen, wie das sein könnte, sowas wie ja im Kommunismus, dann bräuchten wir uns diese Fragen ja natürlich nicht stellen, was auch immer das dann wiederum heißen mag. Davon sind wir, glaube ich, weiter entfernt. Aber es gäbe diese Möglichkeit, sich intensiver und auch stärker in so einer Art Selbstreflexion damit auseinanderzusetzen. Und das fände ich schon, wäre schon mal was. Und da würde ich auch so linke Zentren auf dieser Ebene auch natürlich immer verteidigen wollen, als so eine Art Probierfeld oder eine Austauschmöglichkeit, die dann ohne, dass es bedeutet, dass man deswegen außerhalb des Kapitalismus steht, aber zumindest innerhalb des Kapitalismus dann doch im positiven Sinne eine Nische bietet, das einfach auszuprobieren und in Diskussion miteinander zu kommen.
Ja, ich finde, genau dieser Ausprobierplatz darf keinesfalls verloren gehen.
Ja.
Muss natürlich ganz anders aussehen, auch als der Ausprobierplatz bei in den Google Management-Etagen. Aber das ist wahrscheinlich klar. Und vielleicht sogar andere Begriffe finden und andere Bequem- und Unbequemlichkeiten.
Das würde auch bedürfen, dass man sich dieser Widersprüche stellt und nicht versucht, einfach innerhalb des eigenen Sumpfes diese Widersprüche irgendwie zu umschiffen oder so zu tun, als gäbe es die nicht. Zu sagen, ja gut, das hier ist jetzt nicht, das hier ist jetzt kein Co-Living Space, auch wenn ich vielleicht mit meinen WG-Bewohnerinnen dann trotzdem abends nochmal zusammen an der Bar stehe. Aber was ist denn der Unterschied und wo kommen wir hier mit dem, was wir machen, weiter? Das wäre, glaube ich, schon mal so ein Ansatz. Wir müssen uns auch abarbeiten. Das bedarf natürlich auch wiederum, und das ist ja auch das Problem, auch wieder Zeit und Muße und des Willens, das halt neben diesem Job oder neben dieser Arbeit im Kollektiv auch noch zu machen.
Das ist ja ein ganz wichtiges Moment, was auch unterscheidet.
Genau.
Ja, dass es eben eine Art von Miteinanderreden gibt, im besten Fall, was sowas herstellen kann.
Miteinander reden wird ja auch in so ganz üblichen Unternehmen ja auch forciert. Ich glaube, die Frage ist halt wirklich so, warum man miteinander redet oder über was da geredet wird.